In Summe haben die Investoren aber auch gesagt, es ist wichtig, dass Gründerinnen und Gründer sich nicht zu wenig Gehalt bezahlen. Also der André Retterath hatte das so formuliert, ihm ist es halt wichtig, dass die so viel Geld haben, dass sie sich so um die Belanglosigkeiten des Lebens keine Gedanken machen müssen. Also er möchte einen Gründer, der sich einfach mal schnell ein Taxi zum Termin nehmen kann und währenddessen weiter E-Mails schreibt und im Kopf ganz bei seinem Ding ist und sich nicht ständig Gedanken machen muss, wann die nächste Bahn kommt.
So geht Startup mit Nina Annika Klotz und Kim Torster.
Hallo, schön, dass ihr da seid bei So geht Startup. Ich bin Kim und am anderen Ende der Leitung ist meine Kollegin Nina.
Hallo, auch von mir.
Wir wollen heute über Geld sprechen, nämlich vor allem darüber, was man in der Startup-Szene so verdient. Und Nina, du schreibst öfter über dieses Thema und ich weiß, dass es gar nicht so einfach ist, Menschen zu finden, die mit dir tatsächlich über Gehalt reden wollen.
Das stimmt. Um ehrlich zu sein, ist das fast unmöglich. Also wenn ich direkt fragen würde, und was verdient ihr so, würde ich wahrscheinlich immer komplett auf Granit beißen. Ich weiß nicht, ob das eine typisch deutsche Sache ist oder ob es eine typisch menschliche Sache ist, dass die Leute halt einfach nicht gerne erzählen, wie viel Geld sie verdienen. Und man kann es auch verstehen. Also zum einen ist das ja, wenn man sagt, wie viel man verdient, dann gehen ja direkt die ganzen Gedanken im Kopf des anderen los, was das dann bedeutet. Oh, ist der reich oder boah, ist die unwichtig, wenn sie so wenig verdient. Und genauso bei einem selbst, wenn man hört, was der andere verdient, dann kommen diese ganzen unschönen Gefühle, Neid und Missgunst und wieso und ich habe eine bessere Ausbildung und ich mache doch genau das Gleiche. Also es macht schon Sinn, dass Menschen eigentlich nicht gerne über Geld sprechen und das macht natürlich unsere Recherchen nicht immer einfach zu dem Thema.
Und ich finde das eigentlich total schade, weil ich glaube, dass es dem ganzen Thema irgendwie nochmal zusätzlich so eine Komponente verleiht, das wiederum dann irgendwie auch zum Tabu macht. Aber gut, du nennst natürlich gute Gründe, warum das für den Einzelnen vielleicht unangenehm sein könnte. Ich glaube, es hat auch ganz viel damit zu tun, dass man tatsächlich Angst hat, was andere dann denken. Aber soweit ich weiß, wollen ja auch Unternehmen oft nicht verraten, was man bei ihnen so verdienen kann.
Ja, das stimmt und das ist was, das mich einerseits total frustriert und andererseits kann ich auch das verstehen. Also wir haben so eine Artikelreihe, da geht es darum, diese Jobs sind gerade frei bei Startup XY. Das ist für unsere Leser natürlich total interessant, weil unsere Leser sind Menschen, die in der Startup-Szene arbeiten und die gucken sich natürlich um, wo könnte man noch weiterkommen, wo gibt es interessante Jobs für mich. Und dann spreche ich da meistens mit Leuten aus der HR-Abteilung, die mir dann erzählen können, was für Arten von Jobs das sind, wen sie gerade suchen, dann erzählen sie mir was über ihre Kultur und über tolle Benefits, die sie bieten. Und dann komme ich immer an einen Punkt und sage, ja, und was verdient man denn bei euch? Nennt mir doch mal für den Job ein Beispiel. Und dann lasse ich auch immer noch die Chance zu sagen, gib mir eine Preisrange von bis. Und selbst da sind ganz viele Unternehmen, die an dem Punkt ausscheren und sagen, nee, da wollen wir nicht mitmachen bei der Geschichte. Das Interview gebe ich dir nicht, weil wir wollen nicht sagen, was die Leute bei uns verdienen. Und auch da wieder, ich weiß warum, weil das natürlich auch Leute lesen, die da schon arbeiten, die vor 5 Jahren angefangen haben, da zu arbeiten und zu ganz anderen Tarifen vielleicht noch als welche, die heute einsteigen würden. Aber zum anderen finde ich es auch unfair, weil das ist für Bewerber natürlich immer so ein bisschen so ein maues Gefühl. Da versucht jemand zu pokern, mit so wenig Geld wie möglich durchzukommen. So, wenn ich jetzt aus Versehen, aus Unwissenheit vielmehr, zu wenig verlange, dann verdiene ich auch nicht so viel, wie da eigentlich gegangen wäre. Also long story short, ja, wir schreiben immer wieder über das Thema Gehälter, beißen oft auf Stein bei der Recherche, aber lassen nicht locker.
Ja, aber du sagst da einen ganz wichtigen Punkt, nämlich, dass es am Ende vor allem den Unternehmen nützt, wenn Leute nicht über ihr Gehalt sprechen. Sprichst du eigentlich mit deinen Freunden über Gehalt und Geld?
Ja, voll ertappt. Eigentlich auch nicht. Also da zähle ich mich genauso zu Menschen, wie wir vorhin gesagt haben. Es ist eigentlich menschlich, dass man sich da ungerne die Blöße gibt, sich so direkt zu vergleichen.
Witzig, weil ich schon.
Ja?
Ja, ich merke aber auch, dass die Reaktion da oft unterschiedlich sind. Also es gibt Leute, die steigen voll drauf ein und erzählen mir dann auch direkt, was sie verdienen und so. Ich finde das ja total sympathisch. Ich würde es meinen Freunden auch auf jeden Fall erzählen. Aber es gibt halt auch welche, da merke ich, die machen so ein bisschen so einen Bogen drum und verallgemeinern das so ein bisschen und so. Und da hake ich dann auch nicht nach. Aber tatsächlich, ich schneide das Thema immer mal wieder an, weil ich finde das eigentlich ganz spannend. Und es ist ja tatsächlich auch ganz witzig zu beobachten, dass das Thema bei uns wahnsinnig gerne gelesen wird. Also Geld in fast allen Ausführungen sind immer Artikel, die gerne geklickt werden. Hintergrundinfo dazu. Wir wissen ja als Online-Redaktion immer ziemlich genau, was die Leute gerne bei uns lesen, wofür sie Abos abschließen, wo oft drauf geklickt wird. Und das ist beim Thema Geld eben ganz häufig so. Und das sagt uns natürlich, dass das ein wahnsinnig wahnsinnig beliebtes Thema ist, vor allem wenn es darum geht, zu erfahren, was andere verdienen.
Ja, wobei ich glaube, das ist gar nicht mal nur beliebt, sondern einfach auch relevant und wichtig, weil wenn es jetzt nicht Freunde sind, wo es mich irgendwie auch persönlich interessiert oder auch nicht interessiert, was die verdienen, sondern wenn es einfach Menschen aus meiner Branche sind, die anonym sind, die ich nicht kenne, dann ist es auch wichtig, dass ich so einen Vergleichswert habe, gerade wenn ich mich weiterentwickeln will. Also im Business-Sprech heißt das dann immer das Benchmarking, dass man einfach mal so eine Hausnummer hat, so okay, das ist der Mittelwert. Ich weiß, ich bin irgendwie ein Überperformer, ich kann ein bisschen mehr verlangen, weil ich bringe hier echt ganz schön viel in diese Firma ein. Oder ich weiß, oh, ich bin Quereinsteiger, weil ich mich erst später für den Beruf entschieden habe, ich muss mich ein bisschen drunter pokern. Aber so einen Mittelwert zu kennen, ist einfach wichtig.
Total, deswegen ist es uns ja auch wichtig, diese Einordnung zu geben. Und du hast vorhin schon gesagt, es ist natürlich schwierig, mit Menschen darüber zu sprechen, was sie verdienen, aber es gibt trotzdem Mittel und Wege, um Gehälter herauszufinden. Und deshalb machen wir heute einfach mal einen kleinen Deep Dive in die Welt der Startup-Gehälter. Und Nina, was glaubst du, wo fängt man da am besten an?
Ja, wir als Gründerszene, lass uns bei den Gründerinnen und Gründern anfangen.
Genau so dachte ich mir das. Und ich habe mich gefragt, wie ist das denn, wenn ich ein Startup gründen möchte, dann verdiene ich doch vor allem am Anfang wahrscheinlich erstmal gar nichts, oder?
Ja, also rein theoretisch ist das so. Klar, wenn man einfach nur eine gute Idee hat für ein Produkt oder einen Service, den man anbieten möchte, aber davon weiß noch niemand was, deshalb kauft das auch noch keiner, dann kann da kein Geld fließen und dann kann man eigentlich auch nichts verdienen. Jetzt wissen wir aber natürlich beide, so ganz ohne Gehalt, das ist in der Praxis einfach nicht möglich. Also da sind immer irgendwelche Lösungen nötig, dass Gründerinnen und Gründer gerade am Anfang von irgendwas ihre Miete bezahlen können, von irgendwas leben können. Oft ist es ja so, dass viele noch im Studium sind. Möglicherweise sind da ohnehin die Eltern vielleicht noch involviert und unterstützen, was dann später oft als so Family and Friends Pre-Seed oder Pre-Pre-Seed-Runden verkauft wird. Es gibt auch Stipendien und Fördergelder, die dann so eine Art Gründergehalt in den ganz, ganz frühen Phasen vielleicht abdecken können. Es gibt Accelerator-Programme. Auch da können die Gründer dann ein bisschen Gehalt quasi bekommen, um die ersten Monate so zu überbrücken. Manche haben auch persönliche Rücklagen, also gerade Gründerinnen und Gründer, die nicht direkt aus der Uni gründen, sondern die zuerst gearbeitet haben und sich was angespart haben. Aber es bleibt tatsächlich einfach schwierig, so zu starten ohne ein festes Gehalt, weshalb halt ganz viele sich auch dafür entscheiden, erstmal als Sidepreneur zu starten. Das heißt also neben einer Festanstellung her. Ich finde das eigentlich auch total logisch, dass man sagt, das ist so eine gewisse Sicherheit, die man noch haben möchte, eben das Gehalt, von dem man die Miete bezahlt, von dem man eben einkaufen geht und so weiter. Aber man probiert seine Idee schon mal aus. Und ich habe mich schon oft und gern mit Sidepreneuren unterhalten, mit denen spreche ich dann weniger über Geld, sondern vielmehr darüber, ob das überhaupt funktioniert, die Doppelbelastung. Ich habe zum Beispiel vor kurzem mit dem Shoot Hardisch gesprochen. Der hat Heldengrün gegründet. Das ist ein Startup, die machen nachhaltiges Waschmittel. Und der hat einen Dayjob als Programmierer, also ich kann jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber bei einem großen Konzern, großes Unternehmen hat er auch ein solides Gehalt, das er verdient und davon kann er leben. Und er sagt, das ist aber halt schon wahnsinnig anstrengend. Also es ist sehr viel Disziplin gefragt, dass du eben in deinem Dayjob genügend leistest, um eben auch dein Gehalt weiter so zu bekommen und gleichzeitig dich dann abends immer noch hinsetzt und an deinem Startup arbeitest und an jedem Wochenende und an jedem Feiertag. Also das ist schon hart. Ich habe auch mal mit Pauline Thierry gesprochen. Die ist tagsüber sozusagen Marketingchefin bei der Porno-Plattform Cheeks und hatte dann nachts so ihr Side-Business. Da hat sie mit zwei Freundinnen zusammen ein Startup gegründet, die portugiesische Keramik in Deutschland vertreiben wollten. Und ich sage wollten, weil das ging auch nur ein Jahr gut, eben wegen dieser immensen Belastung, die es mit sich bringt, wenn man als Gründer nicht auf das Gehalt verzichten möchte, sondern nebenbei gründet. Und Pauline Thierry sagt, sie würde das auf keinen Fall nochmal so machen, weil einfach dann die Kraft fehlt, alles in dieses Startup zu geben und letztlich ist dann das Startup auch gescheitert und vielleicht wäre es nicht gescheitert, wenn man Vollzeit eingestiegen wäre. Das heißt also, auch Investoren sind dann immer nicht so begeistert, wenn sie hören, da ist jemand nur in Anführungszeichen Sidepreneur. Deshalb, irgendwann muss man freischwimmen, irgendwann muss man tatsächlich auf das feste Gehalt verzichten und sich trauen, zumindest eine Phase lang auch ohne Gehalt als Gründer durchzukommen.
Werbung. Ob für den Business-Trip oder das Corporate-Event, Scandic Hotels ist euer Place to Stay. Mit rund 280 Hotels in 6 Ländern ist die Scandic Hotels Group die größte Hotelkette im Norden Europas. Und auch in Deutschland ist Scandic Hotels auf Expansionskurs. Neben Hotels mit zentraler Lage in München, Hamburg, Berlin und Frankfurt ist Scandic nun auch in Nürnberg vertreten.
Euch erwarten inspirierende, kreative Umgebungen, flexible Räumlichkeiten mit modernster Technik und viel Nachhaltigkeit. Vom Fairtrade-Kaffee bis zu recycelbaren Böden. Erfahrt jetzt mehr unter scandichotels.de.
Ich glaube, am Ende ist es auch Typsache. Es gibt ja Leute, bei denen hat man das Gefühl, die können irgendwie mit ganz vielen Sachen jonglieren. Bei dieser Situation kommt ja noch dazu, dass Leute vielleicht auch Familie haben. Und das ist ja auch nochmal eine Aufgabe, die man im Alltag bewältigen muss. Also nochmal eine dritte Baustelle. Ich glaube schon, dass Leute das hinkriegen, aber eben auch nicht alle. Und die einen haben da vielleicht auch Spaß dran, so unterschiedliche Dinge in ihrer Woche zu machen. Und andere haben halt lieber irgendwie eine Struktur.
Absolut, wie du sagst. Aber es klingt natürlich auch so ein bisschen durch, dass das Gründen, da gehört schon auch ein gewisses Privileg dazu, dass man sich das eben erlauben kann, zu starten, ohne dass von Anfang an Gehalt fließt.
Es gibt aber ja auch einige Startups, die sehr früh anfangen, sich Investoren ins Boot zu holen. Und da gibt es doch ziemlich schnell dann auch ein Gehalt, oder?
Ja, das stimmt. Also wenn ein Startup Geld raised, wie man ja bei uns immer sagt, dann ist dieses Geld aus den ersten Runden schon auch dafür bestimmt, ein Gehaltsgefüge in der Firma einzuführen. Also dass da sowohl den Mitarbeitenden Gehälter gezahlt werden können, als dann auch den Gründerinnen und Gründern.
Und was verdient man dann als Gründer so in dieser ganz ersten Phase?
Ja, das ist die dümmste Antwort von allen. Mal so, das kommt ganz drauf an, ist aber halt tatsächlich so. Wie gesagt, wenn ich Gründer frag, was verdienst du so, würden die alle weglaufen und geben mir keine Antworten. Aber es gibt immer mal wieder Studien zu dem Thema, zum Glück. Zuletzt gab es eine groß angelegte Studie vom schwedischen VC Creandum im Herbst 2022. Da haben die 650 Gründerinnen und Gründer in 47 europäischen Städten nach ihrem aktuellen Gehalt gefragt, ganz anonym. Und entsprechend haben die Gründerinnen und Gründer dann auch geantwortet. Warum macht Creandum sowas? Natürlich, weil das auch für den Investor, also den Venture Capital Geber in dem Fall, wichtig ist zu wissen, was so die Benchmark eben ist, also was andere Gründerinnen und Gründer so verdienen. Und wenn man sich dann Gründergehälter in dieser Studie anschaut, dann sieht man, dass es also unterschiedliche Faktoren gibt, die da ganz ausschlaggebend sind. Das eine ist die Phase des Investments, also im Pre-Seed- und Seed-Phase des Startups. Da verdienen die Gründerinnen und Gründer sehr viel weniger als dann nach der Series A oder der Series B oder noch viel später. Außerdem ist die Branche natürlich entscheidend und auch der Standort. Das ist auch, also klar, war ein europäischer Vergleich, macht auch einen großen Unterschied, was die Gehälter angeht. So im Schnitt aller europäischen Länder und über sämtliche Branchen hinweg, wenn wir jetzt mal wirklich alles Äpfel und Birnen zusammenwerfen, dann kommt man auf ein Gründergehalt zwischen 110.000 und 130.000 Euro. Und ich weiß, das ist jetzt erstmal ziemlich viel, aber wie gesagt, das ist über alle Phasen hinweg gerechnet.
Ja, okay. Und am Anfang, aber ist es deutlich weniger?
Also der Schnitt am Anfang, wenn wir jetzt mal nur die Pre-Seed-Phase angucken, dann ist man im Schnitt bei ungefähr 50.000 Euro im europäischen Vergleich.
Das klingt für mich ehrlich gesagt realistischer. Was kann man denn da erwarten? Wie viel Zeit vergeht zwischen diesen Gehaltssprüngen etwa?
Das ist auch schwer pauschal zu beantworten. Also wenn man zurückguckt, so vor 2 Jahren, da sind nur Monate vergangen zwischen so einer Seed-Phase und einer Series A bei so einem immens wachsendem Startup, um das sich alle Investoren gerissen haben. Also da ging das sehr, sehr schnell und entsprechend schnell sind auch die Gehälter gesprungen. Mittlerweile ist da ein bisschen mehr. Also ich glaube, so 18 Monate ist Standard, kann auch mal ein bisschen mehr sein.
Ja, aber das ist ja absehbar.
Es ist nicht immer absehbar, dass die Runde dann wirklich kommt.
Das stimmt natürlich. Aber ich habe mich tatsächlich öfter schon gefragt, wie dieses Gehalt dann überhaupt zustande kommt. Weil du hast auf der einen Seite ja den Gründer oder die Gründerin oder mehrere und meistens ist einer davon dann CEO im Unternehmen. Und auf der anderen Seite hast du die Geldgeber, also die Investoren. Aber wer bestimmt dann jetzt die Gehälter?
Abhängig davon, wie viele Anteile die Gründerinnen und Gründer selber noch halten. Solange sie die mehrheitlichen Anteilshalter sind, können Gründerinnen und Gründer im Grunde allein über ihr Gehalt entscheiden, müssen natürlich immer wissen, ob das schlau ist, das zu machen und müssen auch sehen, dass das ein gewisses Signal an die Investorinnen und Investoren sendet, wenn sie sich ein unangemessen hohes Gehalt auszahlen, gemessen an dem, was ihre Firma Umsatz macht. Also es ist schon sowas, was diskutiert wird zwischen Investoren und Gründern und wo Investoren auch mal drauf gucken und sicherlich auch eine Meinung dazu abgeben.
Das ist wahrscheinlich auch der Grund, wieso es solche Studien gibt, wie du sie eben zitiert hast.
Ganz genau, damit eben auch die Investoren benchmarken können.
Aber wie weiß ich denn jetzt als Gründerin oder Gründer, welches Gehalt angemessen ist?
Also es gibt keine Tarifverträge oder ähnliches, woran man sich orientieren kann. Es gibt nur solche Studien und Benchmarks und es gibt Netzwerke, wo man sich eben vielleicht dann auch mal unter der Hand austauschen kann. Feste Formeln gibt es nicht, aber eben die genannten Faktoren sind entscheidend und das ist die Phase des Startups, die Branche und die Lage. So zahlen sich zum Beispiel die Gründer in UK, in England, ein Land mit mittlerweile mehr als 130 Unicorns, die zahlen sich das meiste Geld, wohingegen dann die baltischen Staaten die Gründerinnen und Gründer mit dem geringsten Gehalt hervorbringen. Hätte man sich so auch gedacht. Deutschland hat in der Creandum-Studie auf Platz 3 gelegen, nach Skandinavien und noch vor Frankreich. Wenn du magst, kann ich einmal kurz so ein paar konkrete Zahlen nennen. Ich gucke hier gerade auf eine Infografik, die wir damals aus der Creandum-Studie gemacht haben. Nehmen wir mal die Seed-Phase, also Startups, die noch nicht so lange auf dem Markt sind, die aber geschafft haben, Investoren für ein, zwei Runden zu begeistern. Am höchsten sind die Gründergehälter in der Fintech-Branche. Im europäischen Schnitt liegen die da bei 80.000 Euro im Jahr. Was dann danach kommt, die Branchen Software, Konsumgüter und alle anderen, ist relativ gleich. Die liegen zwischen 62.000 und 65.000. Also wir sehen, Fintech macht einen großen Unterschied. Da zahlen sich die Leute höhere Gehälter. Das kann darin begründet sein, dass viele Gründerinnen und Gründer möglicherweise aus dem Banking und aus dem Finance-Wesen kommen. Die kennen einfach höhere Gehälter. Die sind höhere Gehälter gewohnt. Man findet im Fintech auch viele Gründerinnen und Gründer, die nicht zum ersten Mal gründen. Und auch da, wenn die Lebensphase macht auch mal einen Unterschied. Auch das könnte darauf Einfluss haben, dass die Gehälter höher sind. Dass in Fintech so gut gezahlt wird, zieht sich dann aber auch durch. Also auch in der Series A führen die Fintech-Startups die Gründergehälter-Vergleiche an. Da zahlen sich die Gründer im Schnitt 152.000 Euro im Jahr. Es folgen dann mit 149.000 Euro Gründer im Bereich Konsumgüter und dann erst mit 140.000 Euro die Gründer im Bereich Software, die eine Series A erfolgreich geraced haben. Und bei der Series B, da nivelliert sich das alles etwas. In der Studie führen da dann tatsächlich die Softwaregründerinnen und Gründer mit 152.000 Euro im Jahr an.
Mhm, aber da gibt es gar nicht mehr so große Sprünge, oder?
Tatsächlich nicht. Ja, es ist ein bisschen schwierig zu vergleichen, weil die Startups in der Series A, die sind in dieser Hypergrowth-Phase gewachsen. Die, die dann schon nach Series B sind, sind vielleicht schon ein bisschen älter und haben deshalb gewachsen, andere Gehaltsstrukturen. Also der Vergleich ist nicht so ganz direkt zu ziehen. Ich habe dann im Zug dieser Creandum-Studie auch mit verschiedenen Investoren von deutschen VCs gesprochen und fand das ganz interessant, dass mir zum Beispiel der André Retterath, der als Partner bei Earlybird in München erzählt hat, dass auch bei Gehaltsentscheidungen bei Gründerinnen und Gründern so individuelle und persönliche Faktoren eine große Rolle spielen.
Und welche?
Also er sagt zum Beispiel, in welcher Phase sich der Gründer als Mensch befindet, macht einen Unterschied. Also Singles mit Anfang 20 brauchen weniger Gehalt, findet er als Investor, als jemand Mitte 40 mit drei Kindern und einem Kredit für ein Eigenheim. Also dem würde er automatisch dann auch ein größeres Gehalt zugestehen. Genauso sagt er, wenn ein Gründer in London lebt, braucht der mehr Gehalt, um da normal leben zu können, im Vergleich zu einem Gründer, der in Tallinn zum Beispiel lebt.
Gut, das ergibt Sinn. Das ist ja tatsächlich in der normalen Arbeitswelt bei den Gehältern ähnlich.
Ja, das stimmt. In Summe haben die Investoren aber auch gesagt, es ist wichtig, dass Gründerinnen und Gründer sich nicht zu wenig Gehalt bezahlen. Also der André Retterath hatte das so formuliert, ihm ist es halt wichtig, dass die so viel Geld haben, dass es sich so um die Belanglosigkeiten des Lebens keine Gedanken machen müssen. Also er möchte einen Gründer, der sich einfach mal schnell ein Taxi zum Termin nehmen kann und währenddessen weiter E-Mails schreibt und im Kopf ganz bei seinem Ding ist und sich nicht ständig Gedanken machen muss, wann die nächste Bahn kommt. So, also auf ein plattes Beispiel runtergeschraubt.
Ich persönlich denke mich ja immer so in diese Situation rein. Was würde ich machen, wenn ich jetzt ein Unternehmen gründen würde und dann mit Investoren zu tun hätte? Und ich glaube, ich hätte vor allem Angst, dass ich tatsächlich zu niedrig ansetze.
Lustigerweise ist die Angst total begründet, weil es gibt einen ziemlich frappierenden Gender Pay Gap, wenn man sich Gründergehälter anschaut. Was, finde ich, auf den ersten Blick total überrascht, weil die Gründerinnen bestimmen ja ihr Gehalt wesentlich selber mit. Also warum geben die sich nicht mehr Geld? Man sagt doch immer, ah, es liegt daran, Frauen verhandeln schlechter, deshalb kriegen die weniger Gehalt und so. Aber hier muss ja keiner verhandeln. Aber tatsächlich haben wir in einer Studie rausgefunden, die wir zusammen mit so einem HR-Benchmarking-Unternehmen gemacht haben, dass sich Gründerinnen 23% weniger Gehalt im Schnitt zahlen als Gründer. Und das ist nur in Deutschland gewesen. Im internationalen Vergleich geht es sogar noch schlechter. Im Vereinigten Königreich verdienen Gründerinnen 30% weniger als ihre männlichen Counterparts. In Frankreich hingegen allerdings nur 16.
Aber wie kommt das? Also mir fällt dazu jetzt direkt ein, dass es ja auch Studien gibt, die sagen, Frauen bekommen weniger Geld von Investoren. Hat das was damit zu tun?
Also ehrlich gesagt glaube ich nicht. Also ich sehe schon immer die Logik der Argumentation. Es gibt zu wenig Investorinnen und die geben zu wenig Geld in female-led Startups und so weiter. Aber so den direkten Zusammenhang zu den Gründerinnengehältern sehe ich da eigentlich nicht. Ich kann es mir jetzt auch nur aus dem Bauch heraus mit einer gewissen Rationalität und Bescheidenheit vielleicht erklären, die Gründerinnen eher haben als Gründer.
Nina, ich würde gerne tatsächlich nochmal mit dir auch übers Bootstrappen reden. Wie ist es denn, wenn mir einerseits natürlich weniger Geld zur Verfügung steht und mir dafür aber auch kein Investor über die Schulter guckt? Gibt es dazu Zahlen, was Gründerinnen und Gründer verdienen, wenn sie ihr Unternehmen eben ohne Investoren aufbauen, also Bootstrappen?
Ja, das war tatsächlich in der Creandum-Studie auch mit abgefragt. Also die haben nicht nur ihre eigenen Portfolio-Companies befragt, sondern die haben auch geschaut, was ist das Durchschnittsgehalt von wohlgemerkt gut funktionierenden, gebootstrappten Startups und deren Gründern vielmehr. Und da kam eben raus, dass das europaweite Durchschnittsgehalt eines Bootstrapping-Gründers bei rund 55.000 Euro im Jahr liegt.
Okay, aber das geht ja. Also wir erinnern uns, bei den VC-unterstützten Unternehmen ganz am Anfang waren wir bei 50.000 Euro im Jahr. Also wir sind hier sogar ein bisschen höher.
Ja, das stimmt im Vergleich zu den Frühphasen-Startups, aber wir sind deutlich unter den gut finanzierten Series A und Series B Startups.
Ja, klar. Aber das muss ja auch nicht unbedingt so bleiben. Ich erinnere mich, wir hatten vor kurzem einen Text von einem Verfasser, einem Gründer, der aber gerne anonym bleiben wollte. Und der schildert darin, dass er sein Unternehmen gebootstrappt hat und gesagt hat, jetzt zahlt er sich mehr als 130.000 Euro im Jahr. Und der hatte jetzt kein großes Unternehmen, sondern 5 Mitarbeiter. Der hat aber auch eben erzählt, im ersten halben Jahr hat er gar nichts verdient. Das hat nur funktioniert, weil seine Frau die beiden über Wasser halten konnte. Er hat auch erzählt, dass die sehr, sehr gut verdient. Und seine gesamten Ersparnisse hat er auch in das Startup gesteckt. Das funktioniert ja auch jetzt so nicht für jeden.
Ja, genau. Das hatten wir auch am Anfang kurz angesprochen. Und ich finde es auch total wichtig, dass man das immer mal wieder betont, wenn man über Gehälter von Gründerinnen und Gründern spricht. Es ist ein Privileg, gründen zu können, in einer Situation sich zu befinden, eben dieses Risiko einzugehen. Auf jeden Fall anfangs und oft auf unbestimmte Zeit gar nichts oder zumindest sehr wenig zu verdienen.
Absolut. Was ich an diesem Bericht aber auch wirklich sehr spannend fand, war, dass er gesagt hat, ich verdiene das Dreifache von meinen Mitarbeitern und ich finde das in Ordnung.
Ja, das erklärt vielleicht auch, warum er anonym bleiben wollte, weil ich weiß nicht, wie in Ordnung das die Mitarbeiter finden. Klar, kann er machen, ist sein Unternehmen. Aber da gehört natürlich auch so ein gewisses Bauchgefühl dann dazu, die Entscheidungen zu treffen, sodass sie dann auch nachhaltig sind.
Darüber, was ein Normalo so im Startup verdient, da will ich gleich noch mit dir drüber sprechen. Ich dachte, wir arbeiten uns so ein bisschen von oben nach unten runter. Deshalb erstmal die Frage, in welchen Jobs im Startup verdient man denn besonders gut? Du hattest ja neulich im Podcast in einer anderen Folge, hattest du schon mal gesagt, dass ein CTO zum Beispiel oft mehr verdient als ein CEO, oder?
Ja, das stimmt. Das ist auch tatsächlich immer noch so. Also das C-Level, eben die Führungsriege im Startup, das sind die, die schon in der Regel das meiste Geld verdienen, zumindest wenn wir von Fixgehältern sprechen. Wenn wir dann jetzt die Variable noch mit in Betracht ziehen, dann kann da auch die Sales-Abteilung mal jemanden aus dem C-Level gut überholen, weil die eben gute Abschlüsse gemacht haben und damit auch viele Boni dann verdienen. Aber wie gesagt, also im C-Level kann man viel gutes Geld verdienen. Das weiß ich nicht, weil die Leute mir das erzählt haben, weil sie erzählen es mir ja wie gesagt nicht. Das weiß ich, weil wir immer wieder unterschiedliche Studien und Reports dazu ranziehen. So hatten wir zum Beispiel im Frühling diesen Jahres das Glück, dass wir mit Zahlen von iPotentials arbeiten konnten. iPotential ist so eine Führungskräfte-Recruiting-Boutique, nennen die sich hier in Berlin. Die haben sich also auf den Digitalbereich spezialisiert und auch wirklich nur auf Führungskräfte in dem Bereich. Und die haben einen Datensatz aus 1779 Fragebögen gehabt, wo eben Menschen ihnen gesagt haben, wie viel sie in welcher Position verdienen in der ersten und zweiten Führungsetage von Digitalunternehmen, haben dann eben auch zu Jobprofilen und Fixgehältern sich geäußert. Und da können wir, wenn du magst, mal einzelne Positionen durchgehen.
Ja, fände ich spannend, sehr gerne.
Also erstmal das Durchschnittsgehalt von C-Level-Positionen lag 2022 bei 268.440 Euro brutto im Jahr. Nochmal zur Betonung, also iPotentials arbeitet wirklich nur mit Führungskräften in sehr erfolgreichen Firmen. Also das ist denen ihr Durchschnitt von großen Menschen in großen Firmen sozusagen.
Ja.
Da kam auch raus, dass es einen Aufwärtstrend der letzten Jahre gab, der bis dahin ungebrochen war. Ich bin gespannt auf die Zahlen im nächsten Jahr, ob das dann immer noch so der Fall ist oder ob sich da ein bisschen was getan hat. Das könnte durchaus sein. Die letzten anderthalb Jahre waren ja nicht ganz so einfach. Aber bis dahin hat man eben auf der Führungsebene jedes Jahr ein Wachstum der Gehälter von etwa 10% sehen können. Damit haben quasi CEOs und CFOs und CTOs in der Digitalbranche 2011 noch um etwa 100.000 Euro Jahresbrutto verdient und heute sind auch 300.000 da keine Seltenheit. Das muss ich mal geben, in welcher Kürze der Zeit die Gehälter da immens sich vervielfacht haben.
Das ist wirklich viel Geld. Du hast neulich auch was über einen Chief AI, also Artificial Intelligence Officer, geschrieben. Und wir wissen unter anderem aus dem Startup-Monitor, der jetzt auch gerade wieder erschienen ist, dass ganz viele Startups mit KI arbeiten, dass das auch immer mehr wird. Und an dieser Stelle mal grob zusammengefasst, ist das jemand, der bei der KI-Strategie im Haus den Hut auf hat, oder?
Ganz genau, ja. Das war auch spannend. Da habe ich auch mit einem Recruiter dazu gesprochen, der tatsächlich schon den Auftrag hat von Firmen, solche Chief AI Officers zu suchen. Aber er findet zumindest in Deutschland noch fast keine. Also es gibt wenige Menschen, die die Anforderungen der Profile so direkt erfüllen. Und noch viel weniger, die das auch schon so irgendwie in ihre Berufsbezeichnung schreiben. Und deshalb muss er viel im Ausland suchen, hat er erzählt. Und wenn er dann da eben in den USA oder auch in den asiatischen Ländern nach Menschen mit wirklich einschlägiger Erfahrung auf dem Bereich KI sucht, dann werden die unheimlich teuer. Und dann zahlte der auch schon mal Gehälter um 500.000 Euro, also eine 500.000 für einen Chief KI Officer.
Wahnsinn.
Aber wie gesagt, das ist so eine Angebot-Nachfrage-Sache. Es gibt halt einfach noch keine oder noch nicht genügend. Und gerade sind alle Firmen total heiß auf das Thema und glauben, sie müssen damit halten. Also insofern, wir können noch ganz kurz einen Blick auf die bereits bestehenden Profile werfen, wenn du magst, auch nochmal die iPotential-Studie durchgehen. Auch da habe ich gerade die Grafik offen. Wie gesagt, waren die Zahlen aus dem Frühjahr diesen Jahres. Da hatten wir für einen CTO, also der, der am wahrscheinlichsten das Thema künstliche Intelligenz mitverantworten würde, im Schnitt 190.000 bis 330.000 Euro. Für einen CFO waren das 180.000 bis 270.000 Euro. Der COO 210.000 bis 310.000 Euro und der Chief Commercial Officer, oder das kann auch Revenue oder Sales oder was auch immer man da so genau mit rein formulieren möchte, 200.000 bis 320.000 Euro.
Ich möchte an dieser Stelle nochmal also wir wissen alle, dass das viel Geld ist, aber ich weiß auch gerade in der Bubble von sehr gebildeten Leuten und so, nimmt man das immer so hin. Aber man gilt in Deutschland als reich und man zählt zu den reichsten 1% in Deutschland, wenn man als Single so um die 7.190 Euro im Monat verdient. Da ist man bei einem Jahresgehalt von so ungefähr 86.000 Euro und wir reden hier über Gehälter, die teilweise deutlich höher sind. Und das hat mich auch tatsächlich ein bisschen überrascht, weil ich von Startups auch oft höre, wenn es darum geht, dass die Leute suchen und so weiter, dann heißt es immer, ja, wir sind ja auch ein junges Unternehmen, wir können nicht so viel zahlen. Und das klingt jetzt für mich ehrlich gesagt eher nicht so.
Ja, das stimmt. Also wir wollten ja eigentlich auch über das Fußvolk sprechen. Wir waren da noch nicht angekommen sozusagen. Wir haben jetzt mal von oben angefangen. Und das waren also jetzt wirklich die Gehälter in der obersten Führungsriege bei großen Digitalunternehmen. Es gibt aber natürlich auch Zahlen zu Gehältern von Menschen, die, weiß ich nicht, vor 2, 3 Jahren mit der Uni fertig geworden sind und in der Startup-Branche einsteigen wollen, ein interessantes Unternehmen da gefunden haben, das noch nicht irgendwie auf allen Unicorn-Listen steht und die verdienen natürlich andere Gehälter.
Mhm. Aber lass uns da gerne jetzt mal drüber sprechen. Also was verdient man denn als Normalo?
Als Normalo. Also wir haben da mit einem Startup aus Frankreich zusammengearbeitet, die heißen Figures HR und die machen eben genau das Benchmarking, über das wir schon gesprochen haben, vor allem für VCs, aber auch für Startups selbst. Die aggregieren Gehaltsdaten und machen dann so Durchschnittswerte, damit sich die Firmen orientieren können und wissen, was ist denn zurzeit der Marktpreis, was muss ich denn den Leuten anbieten, damit sie bei mir arbeiten. Und das machen die für verschiedene Bereiche im Unternehmen. Und zum Beispiel können wir uns mal angucken, den Bereich Data. Also wenn jemand als Data Analyst kommt oder Erfahrung in dem Bereich hat, dann kann er als Berufseinsteiger bei 48.000 Euro, damit kann er mal in die Gehaltsverhandlung gehen, sagen wir so, das ist so der Durchschnittswert. Das ist auch schon so fast das Beste, was man als Berufseinsteiger verdienen kann. Geht ja auch schon in den Bereich Tech. Also wenn du jetzt wirklich als Engineer daherkommst, als Programmierer, dann kannst du auch mit 52.000 Euro rechnen.
Okay, ja, gut. Wie sieht's aus, wenn man ein bisschen aufsteigt?
Wenn man ein bisschen aufsteigt in den beiden Bereichen, dann kann man ziemlich schnell ziemlich viel mehr verdienen. Also so Manager auf der ersten Führungsebene verdienen im Bereich Tech gern eben diese 86.000 Euro, die du gerade schon genannt hattest, also die magische Grenze zum Reichtum sozusagen. Und im C-Level hatten wir ja schon, da ist es dann also auf jeden Fall auch schnell dreistellig. Und genauso im Bereich Data, da bist du auch schon ab der ersten Führungsebene durchschnittlich bei 86.000 Euro. Aber wie gesagt, das sind die Tech-Berufe. Anders sieht es in den Nicht-Tech-Berufen aus. Wer jetzt beispielsweise im Bereich Marketing oder HR einsteigen möchte, der muss mit 40.000 Euro im Jahr erstmal auskommen, so als Berufseinsteiger, und kann dann so nach den ersten paar Jahren und so mit der ersten Führungsverantwortung auf 67.000, 68.000 Euro steigen.
Mhm, aber das sind ja ganz gute Sprünge, immerhin.
Ja, das stimmt. Es gibt auch Bereiche, bei denen das gar nicht alles so eine Frage der Verhandlung ist. Wenn wir uns nämlich mal Sales angucken, also Berufseinsteiger im Bereich Sales sind auch so bei 48.000 in etwa, können dann mit der ersten Führungsverantwortung auf 75.000 Euro hochklettern. Allerdings ist da halt wichtig zu sehen, dass gerade im Bereich Sales, da ist die Variable immer noch wahnsinnig viel wichtiger als in anderen Bereichen des Unternehmens. Und das ist ganz interessant, was die Variable angeht, hat sich das Verhalten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Startup-Bereich ein bisschen verändert in den letzten Jahren, weil bis vor 2 Jahren war das ein riesengroßes Thema, dass alle ESOPs, VSOPs, andere Möglichkeiten haben wollten, Anteile an dem Erfolg der Firma direkt zu haben und damit so eine Art Lottoschein zu ziehen für unkalkulierbare sechsstellige Beträge, die da irgendwann dann vielleicht kommen oder auch nicht. Und tatsächlich haben Recruiter beobachtet, dass das nicht mehr so ist. Die Leute sind jetzt eher froh, dass sie ein solides, besseres Fixum bekommen und sind gar nicht mehr so scharf auf irgendwelche Versprechen. Vielleicht auch, weil man halt gesehen hat im letzten Jahr, dass das nicht immer so aufgeht, dass das so das mit dem Spatz in der Hand und der Taube auf dem Dach, da hat man jetzt lieber eben das höhere Gehalt.
Ja, und da kommt ja sicherlich auch die wirtschaftliche Lage dazu. Ist gerade alles ein bisschen teurer geworden, ist alles ein bisschen schwieriger geworden. Dann ist man wahrscheinlich froh über das, was man hat, und ist vielleicht weniger bereit zu zocken, sag ich mal.
Genau, genau. Also zumindest jetzt ist das so. Das kann sich auch wieder ändern, wenn sich die Lage wieder verbessert.
Okay, Nina, aber erzähl doch mal, wie ist das denn grundsätzlich? Also wir sind ja wieder in der Situation, dass man durchaus auch Investoren mit im Startup dabei hat. Die interessiert doch auch, was insgesamt auch die anderen Leute im Startup verdienen, oder?
Ja, absolut. Also man spricht ja da von dem sogenannten Gehaltsgefüge, wenn man so eben die Gehälter allgemein im Unternehmen betrachtet. Und so ein Gehaltsgefüge sagt sehr viel über ein Unternehmen, die vermutlich vorherrschende Kultur und auch so ein bisschen darüber aus, wie Gründerinnen und Gründer ticken. Und deshalb ist das natürlich auch ein wichtiges Indiz für Investoren.
Und worauf achten die?
Ich habe auch dazu mit Investorinnen und Investoren gesprochen, und die sagen halt, wenn sie so eine Financial Due Diligence machen, schauen sie sich die Gehaltsstrukturen in Unternehmen genau an und erwägen, ob die Gehälter der Mitarbeitenden zu denen des Gründungsteams passen. Man muss nämlich auch sehen, also Gehälter sind ein Riesenpunkt bei den Kosten eines Unternehmens. 70-90% gehen für Gehälter einfach raus. Also klar ist es für Investoren wichtig, dass da nichts irgendwo versickert oder dass da nicht einfach Geld schlecht allokiert ist. Gerade in der Pre-Seed- und der Seed-Phase sind Gehälter der allerhöchste Kostenpunkt. Und deshalb schauen die halt so, wie sieht das Gehaltsgefälle in der Firma aus? Wie groß ist die Differenz zwischen dem, was die Gründer verdienen und dem, was die anderen Mitarbeitenden verdienen? Gerade auch so die Mitarbeiter der ersten Stunde. Wenn da eine sehr große Diskrepanz ist, dann sagt André Retterath, dann vermutet er, dass da auch immer ein bisschen was im Argen ist und dass da einfach auch so kulturell alles nicht so läuft, wie sich ein Investor das wünschen würde, und spricht dann das auch mal an. Und klar, wenn es gerechtfertigt ist, dann ist es auch in Ordnung, aber es muss einfach diskutiert werden zwischen Gründern und Investoren, wie das Gehaltsgefüge, wie sich das ergeben hat.
Ich würde jetzt auch mal sagen, dass Mitarbeiter schon irgendwie mitbekommen, wenn ihre Chefs oder ihre Gründer deutlich mehr, also deutlich mehr verdienen. Wir hatten ja vorhin diese Situation des Gründers, der bei uns diesen anonymen Bericht verfasst hat. Wie beurteilst du denn diese Situation?
Ja, es ist halt schwer zu sagen. Ich weiß ehrlicherweise nicht mehr, was der gemacht hat. Ne? Also wenn der jetzt irgendwie, weiß ich nicht, so ein Online-Geschäft aufgebaut hat und die 5 Mitarbeitenden, die er hat, die sind nur dafür da, Päckchen zu packen, dann ist es vielleicht okay. Wenn die aber natürlich mit ihm zusammen die gesamte Online-Marketing-Strategie ausgearbeitet haben und das Unternehmen maßgeblich genau deshalb auch so erfolgreich ist, wie es ist, dann ist es nicht okay.
Ich finde es sehr schön, mit dir heute über Geld zu sprechen. Übrigens auch, weil ich weiß, dass das ein Thema ist, das uns beide ja auch auf einer Metaebene beschäftigt. Also es ist ja so, dass wir als Wirtschaftsjournalistin, es ist ja unser Alltag, darüber zu berichten, was Menschen mit Geld machen, um das mal ganz grob zusammenzufassen. Aber ich habe ursprünglich Kulturwissenschaften studiert und habe mich da immer schon auch anders mit Geld beschäftigt. Also mich hat immer schon auch die Frage umgetrieben, was macht Geld mit Menschen und was macht Geld mit Gesellschaften, also die andere Richtung. Und du hast dich tatsächlich vor gar nicht so langer Zeit auch mal in einer, ich fand die wirklich ganz toll, eine ganz tolle Artikelreihe mit der Frage beschäftigt, die meiner Erfahrung nach auch immer so ein bisschen die Meinung spaltet, nämlich die Frage, macht Geld glücklich? Und seitdem frage ich mich, Nina, was ist dein Fazit? Also wie ist das für dich? Macht Geld glücklich?
Ja, also genau, bei der Serie habe ich nach Leuten gesucht auf beiden Seiten des Extrems quasi. Also ich habe einen Gründer gefunden, so einen FBA-Seller, also jemand, der Produkte über Amazon verkauft, möglichst viel, möglichst schnell, mit möglichst großer Marge. Und der relativ offen zugegeben hat, er macht das alles wegen des Geldes und weil er gerne mehr Geld hätte, als er jetzt schon hat. Und dass es ihm einfach sehr viel Freude macht, sich teure Wohnungen leisten zu können und schicke Autos. Und dann habe ich auf der anderen Seite, ja, sehr ehrlich, also auch okay. Und dann habe ich auf der anderen Seite auch mit einem Gründer gesprochen, Christian Kroll von Ecosia, der hat eine Suchmaschine gegründet und der hat sich sehr früh dann schon entschieden, das Unternehmen in eine Stiftung zu überführen, statt es an beispielsweise Microsoft zu verkaufen für Millionen, mutmaßlich viele Millionen, weil er gesagt hat, das macht ihn eben nicht glücklich, dieses immer mehr wollen und mehr wollen, das ist eine Unruhe und er braucht einfach nicht viel und er nimmt sich das, was er braucht, um gut zu leben und ab und zu reisen. Das war so das, was ihn glücklich macht und mehr Geld möchte er nicht haben. Und ich habe mir die Standpunkte von beiden angehört. Ich finde, ich konnte bei beiden irgendwo immer Sätze finden, die ich nachfühlen konnte. Zum Beispiel auch bei dem FBA-Seller, der hat mir halt erzählt, dass er einfach früher überhaupt kein Geld hatte. Und dann dachte ich, ja, das ist wahrscheinlich auch ein Grund, weshalb es so wichtig für ihn ist, jetzt Geld zu haben. Und also ich sah überall was. Ich würde mich aber, glaube ich, dann auch da in der Mitte zwischen beiden finden. Und das war nämlich so auch der Konsens, wo beide dann drauf kamen. Geld alleine macht nicht glücklich, keinen, auch den FBA-Seller nicht. Aber ohne Geld geht halt auch nicht, weil ohne Geld macht immer unglücklich.
Ja, total. Wenn man den ganzen Tag drüber nachdenkt, wie bezahle ich die nächste Rechnung und so, das kann sehr, 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 sehr viel Energie rauben. Deswegen hasse ich ehrlich gesagt auch diesen Satz, wenn Leute das immer wieder so vor sich hin sagen, ach ja, Geld macht nicht glücklich und so. Da denke ich immer, ich glaube, das stimmt nicht. Also ich glaube auch, Geld kann in ganz, ganz vielen Dingen einfach glücklich machen. Also ich musste auch ganz lange mit sehr wenig Geld auskommen. Und für mich, ich bin mittlerweile echt glücklich, wenn ich einfach essen gehen kann und mir dann eine Flasche Wein bestellen kann. Das macht mich unfassbar glücklich. Und es macht mich auch sehr glücklich, dass ich weiß, wenn morgen meine Waschmaschine kaputt geht, dann kaufe ich einfach eine neue. Das ist trotzdem ärgerlich und blöd, aber dann ist es halt so. Und das ist wirklich ein sehr gutes Gefühl, insbesondere wenn man weiß, dass es auch mal anders war. Ja, ich glaube, das kommt bei dieser Gelddiskussion oft zu kurz. Und natürlich, Geld ist in unserer Gesellschaft das Mittel, womit wir Wertschätzung ausdrücken.
Ja, genau, das kommt auch noch dazu. Für manche ist Geld ja eben nicht nur das Tauschmittel, für das ich Waren und Dienstleistungen bekomme, sondern Geld ist zugleich etwas, was meinen Charakter zumindest in der Eigen- und Außenwahrnehmung shaped. Also damit kommt dann auch Macht, damit kommt Anerkennung, damit kommt Wertschätzung, ob man es jetzt positiv oder negativ ausdrücken will eben. Und da hängt noch sehr viel mehr dran, das stimmt. Ja.
Ich weiß nicht, ob es in deinem Text war oder ob ich es in einem anderen Text gelesen habe, aber ich habe mal gelesen, sehr reiche Leute machen sich auch den ganzen Tag Sorgen um Geld, um ihr Geld. Wie lege ich es am besten an? Wie mache ich da noch mehr draus und so weiter? Also wenn sich dann, vielleicht gibt es auch einfach einen Punkt, wo dann dieses Sorgen wieder eintreten, aber dann auf einer anderen Ebene und das ist dann vielleicht auch blöd.
Ja, den gibt es ja wirklich. Das ist wissenschaftlich erwiesen worden, dass Geld so eine Art Grenznutzen hat. Da gab es mehrere Studien, die sind dann auch immer wieder in die eine und andere Richtung widerlegt worden. Aber es war schon dann so der Outcome von dem, was amerikanische Wissenschaftler da erarbeitet haben, dass erst war die Zahl bei 75.000 Euro im Jahr, dann ist sie ein bisschen nach oben korrigiert worden. Ist aber auch gar nicht so wichtig. Auf jeden Fall die Aussage war, ja, es gibt so eine gewisse Menge von Geld, die macht glücklich, wo man eben sorgenfrei ist. Sowohl keine Sorgen hat vor zu wenig und vor Armut und Mangel, aber auch keine Sorgen vor zu viel und wohin überhaupt damit und muss das mehr und wird es dann mir wieder weggenommen und so weiter. Also es ist irgendwo in der Mitte, ist das Idealmaß an Geld, ja.
Gut, das können wir, glaube ich, so festhalten. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, toll, dass ihr heute mit uns über Geld gesprochen habt oder uns zugehört habt, wie wir über Geld sprechen. Wenn ihr mehr über Gehälter im Startup erfahren oder noch tiefer in diese Recherchen, die wir heute so angeschnitten haben, auch einsteigen wollt, dann schaut doch gerne einfach mal vorbei unter gründerszene.de/Startup-Gehalt. Da haben wir euch eine Landingpage mit allen Texten zum Thema eingerichtet.
Und wenn ihr in diesem Podcast noch mehr über ein anderes Thema aus der Startup-Welt erfahren wollt, dann könnt ihr uns das einfach auch mitteilen. Schreibt uns doch mal eine Mail an podcast@gründerszene.de. Wir freuen uns, von euch zu hören.
Absolut. Und wenn ihr mit uns über Geld sprechen wollt, dann könnt ihr euch natürlich auch unter dieser E-Mail-Adresse jederzeit gerne bei uns melden oder eben schreibt uns auf LinkedIn. Also wir freuen uns da wirklich immer sehr drüber. Und ja, bis dahin, macht's gut, passt auf euch auf und hoffentlich bis bald.
Wir hören uns.